vor allem vielleicht für Dividendeninvestoren und eher passiv ausgelegte Investoren, eine sehr, sehr spannende Aktie.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wie immer für euch natürlich der René und ich, der Sebi, am Start. Ja, bevor wir auf das heutige Thema dieser Folge zu sprechen kommen, schauen wir uns natürlich wieder an, was die Märkte die letzte Woche gemacht haben und schauen dann auf das alles beherrschende Thema, das letzte Woche in den Medien präsent war. Los geht's!
Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen. Wir schauen zuerst wieder auf die Märkte, denn diese haben im Verlauf der Woche einiges an Prozentwerten und Punkten nachgegeben. Der DAX hat um 4,2% verloren und notiert bei knapp 13.400 Punkten. Und auch der Dow Jones ist um 3% eingebrochen und notiert nun unter der 30.000-Punkte-Linie. Ja, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wenn man sieht, was an den amerikanischen Aktienmärkten momentan so abgeht. Oder, Sebi?
Ja, da ist einiges los, beziehungsweise man muss natürlich sagen, ich weiß nicht, ob man allgemein sagen kann an den amerikanischen Aktienmärkten, aber bei einigen Aktien, nämlich das Thema, das die letzte Woche die Börse vor allem beherrscht hat, war natürlich das Thema um die Wall Street Bets. Und ich glaube, wir haben selten so viele Nachrichten erhalten wie letzte Woche, was wir zu dem Thema oder von dem Thema halten, wie wir dazu stehen und so weiter. Und deswegen wollen wir das Ganze kurz hier natürlich noch ansprechen, was wir davon halten und was eigentlich passiert ist. Also deswegen hier mal ganz kurz die Zusammenfassung und was wir eben davon halten. Also im Fokus war hier natürlich die Aktie von GameStop. Die Aktie ist year to date um ca. 1800% an der Spitze gestiegen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie das zustande kommen konnte. Also erstmal war es eben so, dass die Aktie von vielen Hedgefonds geschortet wurde. Das heißt, diese Hedgefonds haben auf fallende Kurse der Aktie von GameStop gesetzt. Daraufhin haben sich dann sehr, sehr viele Privatanleger im Internetforum Reddit zusammengetan und dort ein Subforum gegründet namens eben Wall Street Bets. Und dort haben sie dann eben sich ausgetauscht und haben geschrieben, hey, lasst uns doch alle die Aktie von GameStop kaufen. Das haben dann natürlich viele, viele Hunderttausende, sogar Millionen Anleger gemacht und dadurch ist dann die Aktie natürlich im Kurs extrem stark angestiegen. Year to date, wie ich schon gesagt habe, teilweise um 1800%. So, und jetzt ist es eben so, wenn man auf fallende Kurse setzt, wie es eben die Hedgefonds getan haben, dann muss man sich irgendwann eindecken, heißt das, wenn eben die Aktie steigt. Kurz und knapp, ihr könnt das gerne noch genauer nachlesen, aber wie gesagt, kurz und knapp, die Hedgefonds verlieren dadurch Millionen und Milliarden von Euros. Und jetzt wurde das natürlich von den, ich nenne es mal von den Großen, als ganz klare Marktmanipulation bezeichnet, sich im Internet zu verabreden und dort dann quasi einfach zu sagen, hey, wir kaufen jetzt die Aktie und pushen den Kurs extrem nach oben. Auf der anderen Seite stehen dann natürlich die Reddit-User, die sagen, hey, bei uns ist das jetzt Marktmanipulation, aber ihr macht euch das, indem ihr diese Kurse shortet und dadurch natürlich Druck auf die Aktienkurse bringt, macht ihr das doch schon seit Jahren und bei euch ist es dann keine Marktmanipulation, aber bei uns schon. Und ja, hier stehen so zwei Parteien gegeneinander, sage ich mal. Und das Ganze wurde dann eben auch noch befeuert, indem Robinhood und auch hier in Deutschland Trade Republic den Handel für die Aktie zum Beispiel eben von GameStop ausgesetzt haben. Sprich, kurz und knapp kann man hier wieder sagen, Hedgefonds konnten die Aktie also quasi weiterhandeln, die Kleinanleger konnten dies aber eben nicht. Und das heißt, hier wurde dieser Krieg, was ist jetzt unfair, was ist fair, einfach nochmal weiter befeuert. Und ich will mich da, ich glaube, der René sieht es ähnlich, wir wollen uns da einfach überhaupt gar nicht einmischen. Wir stehen da an der Seitenlinie und finden das Ganze eigentlich, ja, ich sag mal, ganz entertainmentmäßig, aber ganz wichtig, was ich dazu sagen wollte. Das Ganze hat absolut gar nichts mit einer langfristigen und erfolgreichen Geldanlage zu tun. Das Ganze ist einfach nur eine Zockerei und wie gesagt, hat nichts mit Geldanlage zu tun.
Ja, Sebi, da gebe ich dir zu 100% recht. Das mit GameStop oder BlackBerry hat absolut nichts mit dem Investieren zu tun, sondern gleicht einfach nur der reinen Spekulation. Und ich meine, GameStop ist ja im stationären Handel aktiv und es ist ja bekannt, dass der stationäre Handel Jahr für Jahr aufgrund des E-Commerce und des Internets schrumpft. Und ich meine, jeder, der eine PlayStation oder Xbox zu Hause hat, weiß, wie einfach und bequem es ist, sich über die eigene Konsole selbst ein Spiel herunterzuladen, anstatt extra in einen Laden zu fahren. Oder eben sich das Spiel oder auch die Konsole gleich über Amazon zu bestellen. Bedeutet, das Unternehmen an sich hat anhand des aktuellen Geschäftsmodells meiner Meinung nach keine Zukunft mehr. Und investieren bedeutet für mich, langfristig mein Geld in Unternehmen zu stecken, die es auch in den nächsten 20 bis 30 Jahren geben wird. Und das ist meiner Meinung nach bei GameStop und den anderen Unternehmen nicht wirklich der Fall. Also Finger weg von diesen Aktien, bevor ihr euch noch die Hände verbrennt.
Yes, absolut. Also damit würde ich sagen, Haken dran an dieses Thema. Und jetzt wollen wir uns wieder der langfristigen und wirklich guten, wichtigen, soliden Geldanlage widmen und damit jetzt zum Hauptthema des heutigen Podcasts kommen. Nämlich machen wir heute eine Aktien-Feedback-Folge. Sprich, wir sprechen heute einfach mal wieder über Aktien, die wir schon mal in der Vergangenheit analysiert haben und bei denen sich jetzt einiges getan hat, beziehungsweise es neue News vom Unternehmen gibt. Und damit wollen wir heute einfach wieder erneut einordnen, ob wir diese Aktien jetzt gerade kaufen würden, natürlich auch eben aufgrund dieser News, die es zum Unternehmen gibt. Wichtig dabei, das Ganze stellt keine genaue Analyse dar, sondern wir sprechen eben lediglich über dieses Update zu den neuesten Meldungen des Unternehmens und sagen, wie wir das einfach gerade finden und was für Einflüsse das unserer Meinung nach auf das Unternehmen gerade hat. Und wir starten mit einem Unternehmen, das wir erst vor kurzem analysiert haben und von dem es jetzt neue Quartalszahlen gibt. Aber ganz kurz, bevor wir die erste Aktie nennen, natürlich wieder unser Disclaimer. Über alles, was wir hier jetzt sprechen, ist keine Anlageberatung und keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Es ist nur unsere persönliche Meinung.
Yes, wir starten mit Facebook, denn Facebook ist eine Aktie, die wir ja vor 2 Wochen als besonders attraktiv eingestuft haben und auch schon seit dem Podcast um knapp 10% gestiegen ist. Aber in den letzten Tagen aufgrund der Unsicherheiten an den Märkten etwas nachgelassen hat. Und jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, ist Facebook nach Vorlage der Quartalszahlen immer noch kaufenswert? Und wenn man mal auf die Vorlage der kürzlich veröffentlichten Quartalsberichte schaut, sprechen diese eine klare Sprache. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn konnten kräftig gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Umsatz um wahnsinnige 33% auf knapp 28 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und der Gewinn, und jetzt haltet euch fest, ist um 53% auf 11,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Also knapp die Hälfte des Umsatzes ist nach Abzug aller Kosten, auch Personalkosten etc. der Gewinn bei Facebook. Einfach Wahnsinn. Und Goldman Sachs hat zudem geschrieben, dass Facebook klar die Erwartungen übertroffen hat. Ein weiterer wichtiger Maßstab, an dem Facebook gemessen wird, sind die Nutzerzahlen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich selbst denken, wie sich diese während weltweiten Lockdowns so entwickeln. Na klar, sie sind natürlich wieder um eine schöne Menge gestiegen. Und zwar kamen mindestens einmal im Monat 2,8 Milliarden Nutzer zu Facebook. Das ist ein Anstieg um 60 Millionen Menschen im Vergleich zum Quartal 3 2020. Auf den Tag gesehen waren es 1,84 Milliarden Nutzer. Und diese Zahlen sind ja einfach nur der absolute Wahnsinn. Und man darf nicht vergessen, knapp 3,3 Milliarden Menschen greifen monatlich auf mindestens eine App des Facebook-Konzerns wie Instagram oder WhatsApp zu. Bei einer Weltbevölkerung von aktuell knapp 7,8 Milliarden Menschen und einem Abzug von der chinesischen Bevölkerung, da es in diesem Land ja verboten ist, Dienste von Facebook zu nutzen, in Höhe von 1,4 Milliarden Menschen, hat man eine Zielgruppe von 6,4 Milliarden Menschen. Und dann müsste man eigentlich noch alle Kinder unter 10 Jahren herausrechnen, da der Großteil von diesen noch keine eigenen Handys hat. Und man kommt auf eine Zielgruppe von 5,1 Milliarden Menschen. Sprich, mindestens jede zweite Person hier auf der Erde nutzt mindestens einen Dienst von Facebook. Und ich kann jetzt hier, glaube ich, noch ewig so weitermachen, aber Fakt ist, ob man will oder nicht, die Zahlen sprechen einfach eindeutig für Facebook. Und noch kurze Randnotiz, die EBIT-Marge ist von 37% auf 46% gestiegen. Dennoch ist fraglich, ob Facebook auch in Zukunft diese Wachstumszahlen einhalten werden kann. Denn klar, Facebook hat und profitiert aktuell von den Lockdown-Phasen. Man kann zu Recht einwerfen, dass sobald Corona vorbei ist, weniger Zeit vor dem Bildschirm verbracht wird. Zudem bereitet Apple Facebook sehr große Sorgen, denn Apple möchte den eigenen Nutzern mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre geben. Und Facebooks Geschäftsmodell lebt ja eben von diesen Daten der Nutzer und sozusagen von der fehlenden Kontrolle. Zuckerberg sagte selbst in einer Telefonkonferenz Folgendes, ich zitiere ihn mal, ich möchte betonen, dass wir Apple verstärkt als einen unserer größten Konkurrenten sehen. Also hier klare Ansage von Zuckerberg. Meiner Meinung nach sollte man sich eben diesen Risiken bewusst sein. Denn klar, egal welches Unternehmen auf der Welt, es birgt immer ein unternehmerisches Risiko mit sich. Aber dennoch bleibe ich bei meiner Einschätzung vor 2 Wochen und halte Facebook immer noch für unterbewertet und bin überzeugt, dass das Unternehmen in Zukunft weiter wachsen wird. Sebi, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich schließe mich dir da absolut an. Also die Quartalszahlen zeigen genau den Grund, wieso ich mich so in Facebook verliebt habe, sage ich mal. Auch wenn man sich natürlich niemals in eine Aktie verlieben sollte. Klar, man muss natürlich sagen, der Lockdown hat Facebook absolut in die Karten gespielt. Aber die Zahlen an sich, die sie da wieder vorgelegt haben, sind wirklich einfach nur überragend. Aber wie du natürlich auch schon gesagt hast, es gibt natürlich auch große Risiken bei Facebook. Dieses ganze Thema zwecks den Daten, also ich persönlich fasse das für mich so zusammen, dass hier einfach das größte Risiko für Facebook ist, und das habe ich eben in der Analyse vor 2 Wochen auch schon mal erwähnt, dass Facebook einfach 98% seiner Umsätze mit Werbung generiert. Also egal, ob jetzt von seitens Apples hier Einschränkungen kommen oder vielleicht auch von Seiten eines Gesetzes oder eines Staates oder was auch immer, Facebook sollte einfach versuchen, diese Abhängigkeit nur von Werbung zu reduzieren, also das Geschäftsmodell breiter aufzustellen. Und genau das ist ja, was Mark Zuckerberg auch ganz klar im Blick hat. Zum Beispiel wollen sie ja, wie ich auch schon mal erwähnt habe, vor 2 Wochen WhatsApp Pay einführen oder zum Beispiel jetzt auch mit Kryptowährungen durchstarten. Also Facebook versucht eben genau das, also die Abhängigkeit vom Geschäftsmodell, vom alten Geschäftsmodell, also der reinen Werbung, einfach runterzufahren. Alles in allem kann ich für mich persönlich sagen, sehe ich auch Facebook gerade als absolut kaufenswert und als eine wirklich extrem starke Aktie und ein extrem starkes Unternehmen für die Zukunft. Und einen Fakt habe ich auch noch zum Abschluss, nämlich hat Facebook auch noch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25 Milliarden Dollar angekündigt. Also auch das ganz klarer Pluspunkt für Facebook in meinen Augen. Und damit wollen wir unseren Blick auf das nächste Unternehmen wenden, und das ist Johnson & Johnson. Und natürlich, wie ich schon angekündigt habe, auch dieses Unternehmen haben wir schon einmal analysiert, und das war im Juli 2020, ist also schon etwas länger her, ein gutes halbes Jahr. Und hier vorneweg, der René und ich, wir beide haben Johnson & Johnson in unserem Depot, denn für uns ist es ganz klar ein absolutes Basisinvestment im Bereich Gesundheit, also im Gesundheitssektor. Falls ihr eine genaue Analyse nochmal über das Unternehmen hören wollt, könnt ihr gerne in den Podcast vom 5. Juli reinhören. Wie gesagt, dort die genaue Johnson & Johnson Analyse. Und jetzt gab es natürlich auch wieder spannende News vom Unternehmen. Zum einen gab es Quartalszahlen. Und es gab auch News im Bereich eines Impfstoffes gegen Corona. Wir wollen zuerst mal auf die Quartalszahlen blicken vom 4. Quartal 2020. Und dort hat Johnson & Johnson die Erwartungen an den Umsatz und Gewinn übertroffen. Konkret haben sie einen Umsatz von 22,5 Milliarden Dollar erzielt. Erwartet wurde nur ein Umsatz von 21,7 Milliarden Dollar. Aber man muss auch dazu sagen, aufs Gesamtjahr gesehen war das wirklich kein gerade überragendes Jahr von Johnson & Johnson. Denn wie gesagt, aufs Gesamtjahr hat man Umsätze von nur plus 0,6% erzielt und ein Ergebnis pro Aktie von minus 2,1%. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dafür sind die Aussichten für das Jahr 2021 sehr positiv. Dort erwartet man nämlich einen Umsatzplus von 8,8% und ein Plus beim bereinigten Ergebnis um 16,4%. Also das sehr positiv einzuordnen. So viel zu den Quartalszahlen. Es gab auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, auch spannende News zum Impfstoff von Johnson & Johnson. Studien haben jetzt nämlich ergeben, dass dieser in Anführungszeichen nur eine Wirksamkeit von 66% aufweist. Schwere Erkrankungen sollen aber sogar um bis zu 85% vermieden werden können. Und was man dazu sagen muss, der große Unterschied zu anderen Impfstoffen ist, dass eine einzige Impfung ausreicht und dass der Impfstoff bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann. Sprich, man muss das Ganze nicht irgendwie auf minus 80 Grad oder was die Impfstoffe da brauchen, runterkühlen, sondern es geht eben bei Kühlschranktemperaturen. Und von diesem Impfstoff will Johnson & Johnson jetzt im Jahr 2021 eben insgesamt ca. 1 Milliarde Impfdosen herstellen. Aber man muss auch dazu sagen, die Anleger reagierten auf diese vor allem geringe Wirksamkeit von nur 66% eher enttäuscht, woraufhin die Aktie nach dieser Meldung um gut 5% abgab. Jetzt natürlich die Frage, wie ich das Ganze als Aktionär einordne. Also erstmal vielleicht zu den Quartalszahlen. Da muss man ganz klar sagen, es war mit Sicherheit kein überragendes Jahr von Johnson & Johnson, was ich als Aktionär auch definitiv zur Kenntnis nehme. Aber dafür muss man natürlich auch sagen, die Aussichten für 2021 stimmen mich auf jeden Fall sehr positiv. Und zum Thema Impfstoff, diese Meldung, muss ich sagen, ordne ich eigentlich als positiv ein, also auf definitiv als positiver als der breite Markt, auch wenn eben die Aktie erstmal um 5% abgab. Denn klar, eine Wirksamkeit bei der breiten Masse von 66% ist jetzt kein überragender Wert. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass es dafür eben nur eine Impfung braucht und der Impfstoff eben durch die viel einfachere Lagerung einfach ja viel leichter transportierbar ist zum Beispiel. Aber eben auch unabhängig jetzt mal gesehen, ob der Impfstoff jetzt wirklich überragend ist oder eben auch nicht, was man bei Johnson & Johnson definitiv beachten muss und dazu sagen sollte, ist, dass das Unternehmen ja nicht irgendwie von diesem Impfstoff jetzt abhängig ist und mit der Wirksamkeit und dem Erfolg dieses Impfstoffes steht oder fällt, sondern Johnson & Johnson ist ja wirklich ein Weltkonzern. Und zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, die Cremes von Johnson & Johnson wie BB oder Penaten, die werden ja natürlich nach wie vor immer noch verkauft, ganz unabhängig vom Impfstoff. Daher bleibt für mich Johnson & Johnson, um es nochmal zu sagen, ein absolutes Basisinvestment in der Gesundheitsbranche. Ich persönlich stufe Johnson & Johnson daher gerade vor allem für langfristige Investoren als kaufenswert ein. Mit dem Zusatz allerdings, jeder, der sich die Aktien kauft, sollte sich bewusst sein, dass es natürlich absolut keine Kursrakete ist, sondern eben ein grundsolider Weltkonzern, der nun bereits seit 58 Jahren am Stück die Dividende gesteigert hat. Sprich, vor allem vielleicht für Dividendeninvestoren und eher passiv ausgelegte Investoren eine sehr, sehr spannende Aktie. Falls aber vielleicht auch der ein oder andere Anleger noch etwas vorsichtiger ist und vielleicht auch etwas Angst hat, wie es mit dem Impfstoff jetzt vom Unternehmen weitergeht, für den bietet sich vielleicht auch ein Sparplan sehr gut an. Auch das macht bei der Aktie meiner Meinung nach durchaus Sinn.
Yes, dem Ganzen habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Du hast es schon gesagt, Johnson & Johnson ist in der Pharmabranche ein absolutes Basisinvestment und eignet sich auf jeden Fall für alle Dividendenjäger. Ja, dann schauen wir auf ein weiteres Unternehmen, das in den letzten Tagen die Quartalszahlen vorgelegt hat, und das war Apple. Apple haben wir vor knapp 4 Monaten schon mal analysiert und als sehr interessant eingestuft. Trotz der Höchststände. Und ja, Apple konnte, wie sollte es anders kommen, mal wieder auf ganzer Linie mit den Quartalszahlen überzeugen. Der Gewinn legte um 29% auf 28,7 Milliarden Dollar zu. Der Umsatz stieg um 21% auf 111,4 Milliarden Dollar. Beides Rekorde. Beim Umsatz gelang es Apple sogar, als erst 4. Konzern in der US-Wirtschaftsgeschichte innerhalb eines Quartals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar zu überspringen. Zuvor hatten das nur ExxonMobil, Amazon und Walmart geschafft. Nicht von schlechten Eltern. Grundlage für den Erfolg legte wieder einmal, wie sollte es wohl anders kommen, das iPhone. Denn Apple setzte 90,1 Millionen iPhones ab und erreichte einen Marktanteil von 23,4%. Somit hat Apple dem Marktführer Samsung, die knapp 74 Millionen Handys verkauft haben, abgelöst. Entscheidender Faktor für die steigende iPhone-Nachfrage ist wohl die Gewährleistung steigender Privatsphäre für die Nutzer. Wahrscheinlich ab Ende März oder irgendwann im April soll mit einem Software-Update die in Aussicht gestellte App-Tracking-Transparenz kommen. Apples Plan ist, dass jede App die Nutzer für den Zugriff auf die Daten um Erlaubnis fragen muss. Klar, das ist nicht gerade eine positive Meldung für Facebook, aber man darf nicht vergessen, dass die iPhones gerade mal 25% des Smartphone-Markts ausmachen. Sprich, auf 75% der Smartphone-Nutzer kann immer noch messerscharf Werbung geschalten werden. Ich bin mir auch sicher, dass Zuckerberg einen Weg findet, dieses Problem zu lösen. Denn klar, auf den ersten Blick würde ich wahrscheinlich auch meine Privatsphäre komplett schützen wollen und Facebook meine Daten nicht preisgeben wollen. Aber wenn Facebook keine Infos mehr von mir erhält, bedeutet es ja nicht, dass ich dann weniger Werbung von Facebook ausgespielt bekomme, sondern einfach total wilde Werbung. Und ich weiß nicht, ob ich Bock habe, anstatt irgendeiner Aktien- oder Fußballwerbung in Zukunft meinetwegen Barbie-Werbung oder sonst was in meinem Feed zu sehen, was mich absolut nicht interessiert. Ich muss ehrlich sagen, manchmal lasse ich mich schon sehr gerne von der ein oder anderen Werbung inspirieren. Oder wie sieht's bei dir aus, Sebi?
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe da mein Konsumverhalten ganz gut im Griff, aber klar, so das ein oder andere Mal, wenn man da eine passende Werbung sieht, da wird man dann vielleicht trotzdem auch mal das ein oder andere Werbeopfer und schlägt irgendwo zu, das stimmt natürlich. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss oder jetzt allgemein sagen muss, klar, vielleicht ist das erstmal irgendwo negativ für Facebook, dass Apple das mit der Privatsphäre einführen will. Aber wenn wir jetzt natürlich nur mal auf Apple blicken, was wir ja gerade jetzt hier machen, dann muss man natürlich sagen, ist das natürlich meiner Meinung nach ein sehr positives Argument für Apple und überzeugt vielleicht auch den ein oder anderen potenziellen Kunden, der vielleicht vorher noch überlegt hat, soll ich mir wirklich jetzt ein iPhone kaufen, und sagt jetzt aber, hey, okay, wenn ich bei Apple meine Privatsphäre so gut schützen kann, dann kaufe ich mir definitiv auch ein iPhone als nächstes Handy. Also wenn man mal Apple betrachtet, sehe ich das durchaus als sehr positive Meldung.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen sehr guten Punkt angesprochen, dass dies eigentlich ein sehr gutes Verkaufsargument ist. Fakt ist, dass Apple Qualität ist. Und diese Qualität ist natürlich schon sehr im Kurs aktuell eingepreist. Dennoch kann man mit einer Langfristanlage in Apple einfach nichts falsch machen. Weshalb auch Apple bei mir hoch im Fokus ist. Direkt investieren in Apple werde ich aber nicht, denn ich habe schon einen ganzen Batzen Berkshire Hathaway Aktien in meinem eigenen Portfolio, denen ja mehrere Milliarden Dollar an Apple gehören.
Ja, das ist vielleicht auch wirklich ein guter Hinweis, weil ich glaube, vielleicht viele Berkshire Hathaway Aktionäre wissen zwar, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway in Apple investiert ist, aber wissen vielleicht gar nicht, wie groß eigentlich diese Position ist. Genauso kann man vielleicht dazu sagen, jeder, der natürlich ein MSCI World ETF hat oder vielleicht auch ein S&P 500 ETF oder was auch immer, der sollte sich vielleicht mal sein Factsheet von seinem ETF anschauen, und dann wird er sehen, dass Apple eigentlich fast in jedem ETF wirklich eine sehr, sehr große Position ist, wenn nicht die größte oder eine der größten, einfach weil Apple natürlich das größte Unternehmen der Welt gerade ist. Also das sollte man vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten. Und wie du schon meintest, René, viele Erwartungen sind mit Sicherheit auch schon im Kurs mit eingepreist. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Apple ist für mich so eine Aktie, die immer zu teuer erscheint und bei der man vielleicht, wenn man immer sagt, hey, die Aktie ist viel zu teuer, bei der man dann einfach nie zuschlägt. Also ich habe mir auch Apple schon öfters angesehen und jedes Mal habe ich eigentlich gesagt, nee, also eigentlich ist mir die Aktie jetzt gerade zu teuer, ich warte lieber auf einen Rücksetzer. Und im Nachhinein ärgert man sich natürlich dann immer, ja, wäre ich doch damals eingestiegen. Also deswegen, meiner Meinung nach, die beste Option bei Apple ist einfach einen Sparplan darauf einzurichten. Und wie du auch schon meintest, Apple ist halt einfach nur Qualität. Und mit einem Sparplan, glaube ich, auf Dauer kann man einfach fast nichts falsch machen. Denn wenn die Aktie weiter steigt und man einfach das Gefühl hatte, dass die Aktie zu teuer war gerade und auch dann immer noch zu teuer ist, mit einem Sparplan ist man natürlich trotzdem investiert. Oder auf der anderen Seite natürlich, wenn es irgendwann mal eine Korrektur von Apple gibt, weil das Unternehmen vielleicht irgendwann die Erwartungen einfach nicht mehr erfüllen kann, dann ist man natürlich bei dieser Korrektur auch mit dabei und drückt seinen Einstiegskurs durch diesen Sparplan. So, das waren jetzt wieder unsere Meinung zu den drei heutigen Aktien, also Facebook, Johnson & Johnson und Apple. Und auch hier natürlich nochmal der ganz wichtige Hinweis, zu jeder dieser einzelnen Aktien ist das natürlich immer nur unsere persönliche Meinung. Auch wir können uns natürlich komplett irren und irgendwie mit einer Meinung komplett falsch liegen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr euch immer eure eigene Meinung bildet und euch vielleicht selbst jedes Unternehmen nochmal genau anschaut, euch das Geschäftsmodell anschaut, euch die Risiken und Chancen selbst nochmal anschaut und natürlich auch die Kennzahlen nochmal anschaut. Wir wollen euch mit unserem Podcast natürlich nur Hilfestellungen geben und euch sagen, wie wir das Ganze persönlich einordnen würden. In diesem Sinne, Leute, viel Erfolg bei der Geldanlage. Wir hören uns dann wieder nächste Woche.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.